Ja, alle schönen guten Morgen, Gottes Segen. Freut mich wieder bei euch zu sein heute Vormittag und ich habe ein Problem. Habt ihr auch Probleme, ne? Ja, mein Problem ist, ich weiß nicht, was ich euch predigen sollte. Ja, meistens entscheide ich bei der Sabbatschule, was ich predige. Und jetzt habe ich noch nicht so klar. Und mit diesem Programm habe ich etwas festgestellt, das ist eine Frauengemeinde. Ja, 10 Frauen haben ein schönes Programm hier dargestellt. Die Männer waren in Urlaub. Ja, gut, das ist nicht so wichtig. Wenn man genau wissen will, sind ungefähr 56% Frauen hier und der Rest sind Männer. Und es ist ganz normal, wir sind ungefähr 58-59% weltweit in die Adventgemeinde, mehr Frauen als Männer. Das ist ein ganz normales Bild. Ich möchte euch begrüßen, auch nicht nur mit Gottes Segen, ich sage auch heute Morgen Bekeșeget, Pacea Domnului, ja, Boži blagoslovenia, govorim po ruski, nu avem, haben wir sowas nicht. Heute Morgen. Okay, spielt keine Rolle. Das ist die Gemeinde Gottes und die Gemeinde Gottes ist immer polychrom. Mehrere Farben da, mehrere. Und wenn wir in USA mit meiner Frau sind, ziehen wir vor, in farbigen Gemeinden zu gehen. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre dort und es gefällt uns. Und weil ich noch nicht beschlossen habe, was wir heute Morgen hören werden, aber das Programm hat schon eingeführt, in eine weihnachtliche Atmosphäre. Das heißt, wir müssen unbedingt über die Geburt Jesu sprechen. Und jetzt bitte ich euch nur 2 Varianten. Ich habe mir mehrere gedacht, aber ich lasse nur 2 Varianten. Einmal reden wir einfach, sollten die Israelis, die Juden, wissen müssen, dass Jesus kommen sollte? Das wäre ein Thema. Und ein zweites Thema, wir stellen immer wieder fest, und nicht nur die Adventisten weltweit, dass wir als Christen immer weniger ernst genommen werden. Und das hat auch etwas mit dem Weihnachten zu tun. Was für diese beiden Themen soll ich nehmen heute Morgen? Ne, beide geht's nicht. Weil anders gehen wir nur um eins heim und dann seid ihr mir böse. 1 oder 2?
Erst.
Okay. Gut, jetzt stellt sich die Frage, wie schaut aus mit dem Juden? Oder wie hat es ausgeschaut zur damaligen Zeit? Wir stellen fest und wir haben auch in unseren Liedern und unseren Darstellungen festgestellt, Mensch, als Jesus kam, waren kaum Leute da, die das wahrgenommen haben. Und das ist eine historische Tatsache. Es ist nicht nur so ein Märchen, sondern ist eine historische Tatsache. Wirklich waren nur 3 Hirten, wirklich waren nur 3 Könige aus dem Osten. Ganz wenige Leute im Vergleich mit das, was die Welt damals war. Und wie schaut heute aus? Würden wir sagen, in diese Vorbereitungstage in Advent, dass ganz anders aussieht. Ganz besonders. Die Leute sind von Weihnachten angenommen. Die sind willig. Die sind bewusst, Jesus ist geboren. Eine erste Frage. Ist Jesus geboren im Dezember? Nein. Was machen wir damit? Naja, ernst genommen. Ich bin einer, der sehr gesprächig ist. Und ich bin auch einer, der viele Kontakte hat und oft Gespräche führt mit Andersdenkenden. Und oft wird mir und uns, weil ich bin kein Spezimen für mich selber, sondern für uns allgemein. Ich bin auch einer von euch. Und die Anklage kommt immer wieder, ja, wenn Jesus nicht im Dezember geboren ist. Warum macht ihr das? Ja gut, sollt ihr nicht denken, ich habe gegen ein Programm, das über dieses Thema spricht, etwas zu sagen. Ein Problem, das ich habe, ist folgendes. Sagen wir dem Menschen die Wahrheit? Ja, schauen wir, was die Juden erfahren sollten. Und da nehmen wir Jesaja. Jesaja ist ein sehr kompletter Prophet. Der spricht vom Geburt Jesu bis zum Schluss über Kreuzigung, spricht auch über das neue Welt. Alles ist dabei beim Jesaja. Niemand schreibt so viel wie er bei dem Kapitel. Und Kapitel 7, Vers 14 sagt folgendes: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen. Und jetzt bleibe ich ein bisschen stehen, weil hier bei diesem Zeichen in mehrere Übersetzungen kommt dieses Wort nur, aber hier im Original haben wir ein klein bisschen mehr als nur ein Zeichen. Es ist ein Wunderzeichen, wie das Wort in Hebräisch lautet. Ein Wunderzeichen. Das heißt, es ist nicht etwas, die ihr erkennen könnt nur, sondern es ist ein Wunder, durch die das zu erkennen ist. Wie kam dazu? Und jetzt müssen wir ein klein bisschen weiterlesen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Auch hier müssen wir das Wort in Hebräisch ist hier Almach. Und das spricht über eine junge Dame, die Jungfrau ist, aber sie ist in einem heiratsfähigen Alter. Die ist in der Zeit angekommen zu heiraten. Jetzt stellt sich die Frage, wie alt waren die Frauen, als sie geheiratet haben zur damaligen Zeit? Weiß jemand? Kommt drauf an, wir merken, wir hatten, als wir Teenager waren, haben wir auch in der Klasse Mädchen, die schon Frauenformen bekamen, und wir haben Mädchen, die noch mit uns Jungen noch körperlich aussahen. Ab 14, 15 nach oben war für damalige Zeit ganz normal, selbstverständlich, es gab auch Heiraten ein bisschen später als dieses Alter, aber allgemein bei diesem Alter. Und Ellen White schreibt uns, dass wohl wahrscheinlich Maria auch so in diesem Alter gewesen sein sollte. Und jetzt bleiben wir ein klein bisschen auch in dem Kapitel, wann wurde Jesus geboren? Steht in der Bibel? Nicht. Können wir irgendwie erfahren, wann er geboren worden war? Ja. Und wie? Josephus Flavius ist für euch ein Begriff, oder? Josephus Flavius ist er war auch ein Jude, aber der war ein guter Geschichtsschreiber. Und er schreibt uns einige Sachen. Und eine davon ist ganz interessant. Er schreibt uns, dass Volkszählung in Palästina zu damaliger Zeit, nach unserem Kalender, ungefähr vom 15. Juni bis 15. Oktober stattgefunden hat. Dann müsste wohl wahrscheinlich eingrenzen, dass die Zeit, als Jesus geboren war, in diese Zeit. Jetzt komme ich einen Schritt weiter und ich sage euch meine Meinung und formuliere ich bewusst so, ist, dass wohl wahrscheinlich Anfang Oktober stattgefunden hat, weil Josephus Flavius schreibt uns, dass Jesus Anfang Oktober im Jahre 27 nach Christi getauft worden ist. Und die Juden als Priester waren getauft mit 30 Jahren von dem Hohepriester. Jetzt kommt noch ein Zusatzelement hier. Wer hat Jesus getauft? Johannes. War er Hohepriester? Nein. Aber interessant ist, Johannes durch seine familiären Verbindungen wäre möglich, dass er Hohepriester sein sollte. Aber er war nicht. Jetzt lasse ich ein Fragezeichen. Wenn alle Priester getauft waren im Alter von 30 Jahren, weiß jemand, warum 30 Jahren? So steht geschrieben in der Bibel. Aha. Die haben die Arbeit in den Tempel früher angefangen, aber als Netinim. Netinim war derjenige, der gesorgt hat für verschiedene Sachen in die Kirche, in die Synagoge. Aber mit 30, und da ist etwas, was die Medizin uns hilft heutzutage, das zu verstehen. Wann sind wir erwachsen? Wann sind wir erwachsen? Nie. Okay. Wir reden heutzutage, wir wollen einführen das Stimmrecht mit 16. Ist okay? Was meint ihr? Sind wir mit 18? Wir bekamen mit 18 Stimmrecht. Und das ist in, glaube ich, ganz Europa. In Amerika ist 21. Israel war 30. Warum? Weil Frontallob, sagt man Deutsch. Ja? Das, was hinter diesem Knochen hier ist, der stärkste Knochen, den wir haben. Wir haben keinen Knochen, der stärker ist als das, was wir haben. Hinter diesem steht das Wichtigste von uns. Da werden die Entscheidungen, da reden wir über Gläubigkeit, über alles drum und dran. Das steht hier. Und das wird nur mit 30 reif. Das sagt uns die Medizin, nicht wir. Und das ist für mich nicht von ungefähr, weil Gott will, dass die Diener Gottes ganz, in Anführungszeichen, erwachsen sind. Dass sie das weitergeben, was eigentlich nötig ist. Noch eine Einzelheit in Bezug auf die Geburt Jesu, nicht im Dezember. Weiß jemand, wann? Und das ist leicht zu kontrollieren. Ihr könnt daheim gehen und fragen in Wikipedia oder Internet und dort die Frage stellen, wann ist Herodes der Große gestorben? Was weiß jemand? Am 3. Dezember, im Jahre 4 vor Christi. Ja, und da merkt ihr, wir reden vor Christi und nach Christi, das stimmt auch nicht. Weil Jahre 0 hat mit dem Geburt Jesu gar nichts zu tun. Jesus ist geboren im Jahre 4 vor Christi. Und wenn wir die Prophezeiungen aus Daniel kontrollieren, stellen wir fest, dass die Kontrolle für diese Prophezeiungen genau in dem Geburt und der Kreuzigung Jesu steht. Ja? Jesus ist geboren im Jahre 4 vor Christi, ist getauft in Jahre 27 nach Christus, wird jemand sagen, 27 plus 4 macht 31. Stimmt nicht. Stimmt oder stimmt nicht? Wie ist das? Was meint ihr? Ich will nicht allein denken hier. Ich will mit euch denken. Warum? Wie viele Jahre vor Jahre 0 haben wir beim Geburt Jesus? Haben wir 3 Jahre und etwas? Wie viele Jahre haben wir beim Taufe in Jahre 27 insgesamt? Haben wir 26 Jahre und der Rest, ja? Das heißt, 3 und etwas mit 26 und etwas macht genau 30. Dass wir genau wissen, die Geschichte kommt gleich, auch wenn wir das Jahr 1844 berechnen. Und viele kommen mit dem Ergebnis raus und sagen, na, das stimmt nicht so ganz. Das stimmt. Jetzt kommen wir weiter. Reicht mit so vielen Argumenten, dass man weiß, Jesus ist sicher nicht im Dezember geboren. Okay, was wird uns hier in diesem Text gesagt? Nehmen wir noch einmal. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Was für ein Zeichen ist das? Eine Jungfrau. Eine Jungfrau, die eigentlich groß genug ist, selber Kinder zu bekommen, wird genommen und sie bleibt schwanger. Und wir merken, die Menschen wissen, aha, wie funktioniert das? Das wissen wir alle. Wie funktioniert? Und die Frau oder die Jungfrau bleibt schwanger. Und was sagt der Mann, der heiraten sollte, dieses Mädchen? Es schmeckt mir nicht so sehr. Es scheint so, dass sie nicht so heilig ist, wie es angeblich sein sollte. Habt ihr solche Geschichten auch gehört? Ne? Und er plant, irgendwie heimlich zu verlassen. Er ist trotzdem ein Mann mit Gefühle, will sie nicht so abstoßen und so, weil es wäre möglich in Israel, dass er einen großen Krach macht. Und sagt, schau mal, was da los ist. Ja? Aber er macht das nicht. Dann bekommt er vom Gott die Information. Pass mal auf, was dort ist, ist von dem Heiligen Geist. Jetzt schauen wir an die Juden. Die haben die Information bekommen, dass eine Frau, eine Jungfrau, schwanger bleibt. Und jetzt Josef ist ein Kenner. Er ist kein Fremder. Aber er erkennt nicht, er denkt nicht, gerade bei mir, wer bin ich, dass ich so eine Ehre bekomme. Und denkt, was jeder Mensch denkt. Und wir sehen auch allgemein, dass wir auch von dieser Art von Menschen sind. Wir denken, ja, wer bin ich, dass mir Gott besondere Situationen vorbringt, dass ich die Wahrheit erkennen kann und dass ich in den Glauben eintreten kann. Ist das nicht so? Wir wollen uns interessanterweise, auf die andere Seite wollen wir ganz groß rauskommen. Wollen wir nicht irgendeinem von der Menge sein. Aber wenn von dem Glauben die Rede ist, dann wer bin ich? Ich will ganz bescheiden sein. Ja? Und ein Zeichen. Und ich habe gesagt, im Original klingt ein Wunderzeichen. Es ist etwas Außergewöhnliches. Es ist nicht normal, dass sowas passiert. Und es ist ein Wunder, was mit der Maria passierte. Und was symbolisiert eine Jungfrau in der Bibel? Was symbolisiert? Ja, und was noch? Die Gemeinde, oder? Okay. Jetzt frage ich euch noch weiter, weil wir müssen denken. Ja? Wenn eine Jungfrau heiratet, bleibt sie Jungfrau? Jetzt, wir reden über die Gemeinde Gottes und wir sagen, die ist die Jungfrau, oder? Denken wir so oder nicht? Ihr dürft mich korrigieren, wenn ich etwas Unkorrektes sage. Wir sagen, dass wir die Jungfrau sind, oder? Jetzt schauen wir uns ein klein bisschen in den Spiegel an und sehen wir, sind wir noch Jungfrau oder sind nicht mehr Jungfrau? Das ist eine ganz ernste Frage. Wie schaut mit mir und mit dir aus? Haben wir auch bestimmte Kompromisse eingegangen? Haben wir auch andere Lehren akzeptiert, die vielleicht nicht so passend wären? Inwieweit sind wir noch offen für das, was das Wort Gottes sagt? Und inwiefern sind wir fähig und haben wir den Mumm oder den Mut zu sagen, das oder jenes stimmt nicht? Ist etwas in unserer Gesellschaft, was passiert und nicht in Ordnung ist? Und wir sagen gar nicht? Wir nehmen als selbstverständlich, sogar kommen wir so weit, dass wir sagen, naja, die so fest in Anführungszeichen bleiben, die sind ein bisschen rückständig. Die sind ein bisschen zurückgeblieben. Die sind nicht up-to-date, sind nicht aktualisiert, so wie in einem Programm, in Computer. Sind wir oder sind wir nicht aktualisiert? Müssen wir aktualisiert werden oder inwiefern sollen wir das tun? Schauen wir weiter, was der Text sagt, weil das ist ganz wichtig. Wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Habt ihr gesehen, dass er mit uns immer zusammen war? Vorher und nachher? Wenn wir die Geschichte Israel schauen, merken wir, Jesus war immer wieder, wer hat sie aus dem Ägyptenland rausgeführt? Was liest ihr, dass der Rauchsäule bzw. Lichtsäule war? Wenn das Raum, und das ist interessant, wir müssen schauen, wenn das Raum voll wurde, mit was? Herrlichkeit Gottes und Rauch, war das eine Darstellung. Wenn der Herr in den Tempel kam, war der Tempel gleich voll mit Rauch. Was bedeutet das für mich und für dich? Wenn Gott in mein Leben ist und reinkommt, muss er vollen Besitz bekommen. Muss ich nicht etwas anderes noch sehen wollen und können. Geschieht das mit mir und mit dir? Oder machen wir schnell mit dir irgendwas, dass der Rauch weggeht, dass wir es deutlich sehen können? Habt ihr gemerkt, dass wir als Adventisten oft als rückständig bezeichnet werden, weil wir nicht die großen wissenschaftlichen Sachen in Betracht ziehen? Als ich 17 war, mein Opa war Rumänischlehrer. Und selbstverständlich, mit 17 war ich sehr intelligent und klug. Ihr wisst, wenn man so jung und intelligent ist, dann ist das klar, ne? Du hast recht in allem. Und ich habe meinem Opa gesagt, Opa, er hatte so eine Art Glauben. Und er hat versucht, mir ein bisschen beizubringen. Und ich habe gesagt, Opa, merkst du nicht, dass nur die dummen Leute noch glauben? Und das hat gesessen. Hatte wohl wahrscheinlich mein Opa, der mich sehr liebte. Ich ihn auch. Nicht gerade geschmeckt. Das Gespräch ging zu Ende. Der war ein ganz ruhiger Typ. Merken wir nicht, dass diese Gesellschaft ungefähr wie die 17-Jährigen denken? Wir wissen alles. Und die, die ein klein bisschen anders denken, die sind dumm. Die sehen nicht weit genug. Merkt ihr, dass die Gesellschaft allgemein und die Kirche auch Ideen bekommt, dass wenn du nicht gerade in der Art und Weise sprichst und nicht gerade das und jenes bejahst, was allgemein gültig ist, dass du nicht mehr up to date bist, du bist nicht mehr aktualisiert. Du hast ein Problem. War Jesus aktualisiert? Er kam oft zu dem Jünger und zu dem Volk und sagte, ihr habt gehört. Aber es war nicht so. Zum Beispiel Mose hat euch geschrieben, das und jenes, weil ihr ungläubig gewesen seid. Wie schaut mit mir und mit dir aus? Merkt ihr etwas? Uns erscheint der große Kampf zu lang. Patriarchen und Propheten noch größer. Und wir kommen mit der gesellschaftlichen Lehre von heute und sagen wir, die Leute lesen nicht mehr so viel. Das stimmt. Aber wo ist das Problem? Beim Buch oder beim Leser? Frage ich euch. Ist bei dem Leser. Wir wollen nur ein klein bisschen, zwei Zeilen. Wenn mir nicht das kommt, was ich erwarte, dann mache ich zu. Habt ihr gemerkt, wie die Jugendlichen in Besonderes? Letzter Beitrag ist nur 3 Minuten, aber lässt nicht zu Ende. Weiter. Der nächste. Und wenn wir reden von Allgemeinwissen, wo stehen wir? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war in einer Universität in den USA und ich sagte, wir kommen aus Deutschland, aber ursprünglich stammen wir aus Rumänien. Von Deutschland, das war ein Student im dritten Jahr. Und von Deutschland hat er gehört. Aber als ich gesagt habe, dass ich eigentlich aus Rumänien stamme, hat er mich gefragt, ist das in Afrika? Habe ich gesagt, ja. Und ihr fragt euch vielleicht, ja, was hat den Satz mit euch hier in die Gemeinde zu tun? Hat mit unserer Gesellschaft allgemein. Meine Frau und meine Wenigkeit, wir haben sehr viel gereist in dieser Welt. Und wir haben festgestellt, das schulische Niveau kommt immer niedriger. Und ist uns argumentiert worden, es muss überall gleich werden. Aber wenn überall gleich werden, dann müsste so sein, so habe ich verstanden von meiner Mathematik, wenn hier mehr ist und hier weniger, muss so gemacht werden, oder? Dass es ausgeglichen wird. Aber komischerweise geht es alles nach unten. Ohne mich irgendwie in einem bestimmten Licht zu begeben. Ich bin 37 Jahre hier in Deutschland, und ich habe traurigerweise festgestellt, dass viele Deutsche kennen weniger Geschichte, eigene Geschichte, als meine Wenigkeit. Und ich habe Deutschlands Geschichte nur so irgendwie in die 6. oder 7. Klasse und einmal in den 10. oder 11. Klasse so als bei der Weltgeschichte gelernt. Und ich kann nicht akzeptieren, dass ein Deutscher nicht genau weiß, wer Bismarck ist, wer Bismarck gewesen war, oder Wallenstein oder andere Namen, die der Geschichte Deutschland angehören. Und wisst ihr warum? Der Prozess, der nach unten kommen mit der Kultur, fing in Deutschland ein bisschen früher an, weil sie gehörten von früher in einem bestimmten System, und in Rumänien etwas später. Macht euch, die aus Rumänien stammen, keine Hoffnungen, dass Rumänien besser bleibt. Nein, es ist schon ganz unten angekommen. Und die Frage, die zu stellen ist in diesem Augenblick, ist folgendes. Was bezweckt so eine Art und Weise, Kultur weiterzugeben? Können wir noch von Kultur reden? Was bedeutet das? Dass wenn diejenigen, die oben stehen, etwas sagen, weil ich keine Allgemeinwissen besitze, kann ich nicht mehr kontrollieren. Ich gebe euch nur ein Beispiel und ich bitte euch, mich nicht als Russophob, versteht man das Wort? Als Fan vom Russen. Bin ich nicht. In Rumänien waren wir Anti-Sowjetunion. Ja? Aber ich gebe euch ein Beispiel. Es wurde uns vor knapp 10 Jahren gesagt, dass die Russen illegal in Krim eingetreten sind. Weiß jemand, wie viele Russen leben in Krim, auf der Halbinsel? 84% der Bevölkerung sind Russen. Wisst ihr, wann Krim zu Ukraine gekommen ist? Im Jahre 1957, und die aus Rumänien müssten besser oder genau wissen, 1957 kam Chruschtschow, der ein Jude aus, oder Kasaren, weiß ich nicht genau, was er wirklich war, aber Chruschtschow hat beschlossen, dass Krim von der Russland zu der Ukraine, Bessarabien von zu dem oder ein Teil von Bessarabien zur Ukraine gekommen ist. Und der Nordbukowina, wo historisch die größten Könige Moldau gelebt haben, zu der Ukraine kam. In der gleichen Zeit. Für mich ist, wie der Deutsche sagt, wurscht. Mich interessieren diese Sachen nicht so sehr. Aus diesem Gesichtspunkt. Weil die Bibel sagt, wem gehört die Welt, die Erde? Gott. Wenn Gott gehört, dann ist es egal, ob Transsilvanien in Ungarn ist oder in Rumänien. Mir macht nichts aus. Wichtig ist, wo gehöre ich hin? Weil im Grunde genommen, alle diese Dinge sind, wenn ihr die Geschichte der Welt anschaut, merkt ihr, es gibt Deutsche, die Träumerische, die zeigen euch eine große Deutschland, die bis zum Breslau und Krakau und so weiter war. Und Rumänen, die denken, wir waren bis zum Dnister und wir hatten das und jenes und ein Teil von Bulgarien und ein Teil von Ungarn. Das sind Leute, die immer, wo ihrem Land am größten war, das meinen sie, das ist das Wichtigste. Aber merkt ihr was? Wenn wir die Grenze nach Frankreich rübergehen, was stellen wir fest? Wird jetzt mehr Französisch dort? Weil die Deutschen leben dort, die mussten Französisch lernen, nicht das Gleiche. Wenn man schaut, die Welt ist immer auf Rädern. Und Polen ist das beste Beispiel in dieser Hinsicht. Wenn die Russen stärker waren, kam Polen nach Westen. Wenn umgekehrt, wenn die Deutschen stärker waren, dann kam Polen nach Osten. Und so werden wir immer wieder feststellen. Aber in die Geschichte Gottes ist nicht so. Geschichte Gottes sagt klar und deutlich, worum es geht. Und wird jemand sagen, Mensch, du hast nicht so vollkommen recht. Schau mal, was ist jetzt in Israel? Die Zeit erlaubt mir nicht, ein klein bisschen den Exkurs in diese Richtung zu machen. Aber wir kommen ein klein bisschen weiter und wir schauen in Kapitel 9 auch etwas, was gesagt worden ist über den, der geboren wurde. Das heißt, die Juden hätten wissen müssen, dass Jesus aus einer Jungfrau geboren war. Und dass seine Geschichte so ist, wie sie war. Schauen wir Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren. Klar, Jesus war ein Kind. Aber nicht nur. Ein Sohn ist uns gegeben. Das ist ein bisschen komisch. Verstehen wir, was da steht? Ein Sohn ist uns gegeben. Wer ist Jesus? Und wer ist noch Jesus? Menschensohn. Er verschmelzt ein Begriff, das möglich ist, auch für diese Situation, auch für diese Situation. Er ist der Sohn Gottes. Und warum Sohn? Habt ihr gedacht, ist Jesus von Ewigkeit oder ist irgendwo geboren? Aber steht in den Psalmen klar und deutlich, heute habe ich dich geboren. Wie ist das? Ist Jesus geboren oder ist er nicht geboren? Wir müssen pragmatisch sein, wir müssen klare Linien ziehen. Ist Jesus geboren oder ist von Ewigkeit? So habe ich auch zuerst gedacht, dass der Text auf das sich bezieht, aber es bezieht sich nicht. Ich muss einen Text mit euch lesen, kurz, die Zeit drängt mich, aber trotzdem diesen Text müssen wir kurz lesen. Galater Kapitel 3, Vers 19. Wozu nun dann das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme. Wer ist der Same? Jesus. Dem die Verheißung gilt. Oder in anderer Übersetzung, dem ist diese Verheißung gemacht worden. Ja? Das heißt, wem ist die Verheißung gemacht worden? Zuerst. Weil wenn ich fragen würde, wo finden wir die erste Verheißung? Alle laufen in Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und das stimmt nicht. Ist hier, in Galater, Kapitel 3, Vers 19. Jesus Christus bekam zuerst die Verheißung von wem? Von dem Vater. Dass die Sache zu Ende geht und geht positiv. Und wir merken, ist die Sache gut gelaufen? Super. Ja? Wenn Gott etwas plant, bei ihm ist alles klar und deutlich. Und ein Sohn, und jetzt spielte Jesus die beiden Positionen. Sohn Gottes. Und jetzt stellt sich die Frage, wann und warum wurde er Sohn Gottes? Wie viele von euch haben Erfahrungen und Gesichter gelesen? Erfahrungen und Gesichter von Ellen White. Ganz, ganz wichtiges Buch. Es gibt dort zwei Kapitel. Fall Satans und nächsten Kapitel kommt mir jetzt nicht in den Sinn, wie das heißt. Und diese beiden Kapitel erklärt Ellen White, was im Himmel passierte, als die Sünde erschien. Und nach einiger Zeit, nachdem Jesus immer wieder versuchte, Luziferus wieder auf dem richtigen Band zu bringen, passierte etwas. Es steht geschrieben, dass Vater, Sohn und Heiligen Geist besprochen haben, eine Situation. Und vielleicht das erinnert euch noch, dass der Satan, Luziferus, böse war, dass er bei diesem Rat nicht eingeladen war. Habt ihr irgendwo das in Gedächtnis? Ja? Und was wurde beschlossen bei diesem Plan? Wann wurde der Erlösungsplan gemacht? Ah, merkt ihr? Die Sünde war im Himmel erschienen. Und Gott hat eine Frage zu lösen. Wie löse ich diese Frage? Die Lösung war Elohim Bereshit Bara. Wir werden Mensch machen nach unserem Bilde. Und der Mensch ist die Lösung. Ist der Mensch die Lösung oder ist das Problem? Wir reden immer wieder in unserer Gesellschaft über diese Problematik. Ist der Mensch die Lösung oder das Problem? Was meint ihr? Wenn Gott sagt, wir machen Menschen nach unserem Bilde. Gott hat einen Plan. Und wie schaut aus der Plan? Weil wir können das Bild schauen, als die Sünde im Himmel erschien. Wer hat gesündigt? Luziferus, ja? Und wie viele Engel sind auf seiner Seite angetreten? Ein Drittel. Ihr werdet das merken, in Offenbarung findet ihr mehrmals diese Proportion. 1:3, 1:3, ja? Das ist ganz interessant. Aber schauen wir da. Ein Drittel sind da, die sind auf der Seite Satans. Zwei Drittel sind da, sind auf der Seite Gottes. Wenn ich das bei Evangelisationen erzähle, kommen eine oder andere und sagt, Herr Dengel, warum hat Gott den Luziferus oder den Satan nicht kürzer gemacht? Dann hätten wir die ganze blöde Geschichte nicht mehr gehabt. Klingt gut, oder? Naja. Aber was hätten kapiert? Diese oder diese? Hätten sie kapiert, dass Gott Liebe ist? Oder hätten sie nur kapiert, Gott ist stärker als Luziferus? Die Frage stellt sich nicht. Es ist klar, dass Gott stärker als Luziferus ist. Aber Gott will nicht diese Frage beantwortet haben, sondern er will, dass du und ich das Universum feststellt, Gott ist die Liebe. Nicht nur die Liebe, aber Gott ist die Liebe, oder? Stimmt das oder stimmt nicht? Ist Gott die Liebe?
Ja.
Ja, okay, gut. Und darum liest Gott die ganze Geschichte. Und dann erschien eine Question, ein Problem, die uns ein bisschen schleierhaft ist. Ist Vater, Sohn und Heiligen Geist gleich? Sind die egal, ne? Seid ihr sicher? Wenn wir Johannes Evangelium 14 und 15 aufmachen, stellen wir fest, dass dort Jesus sagt, ich sage nichts von mir. Alles, was ich sage, kommt. Was bedeutet diesen Satz? sind egal oder ist einer Chef und der andere ist untertan? Ist klar, dass einer Chef und der andere ist untertan. Jesus gehorchte dem Vater bis zum Tod. Oder? Und was sagt Jesus über den Heiligen Geist? Der Heilige Geist sagt nichts von sich, sondern nur, was ich ihm gebe, oder? Ihr korrigiert mich, wenn ich etwas falsch zitiere. Und jetzt, wie ist das wirklich wahr? So oder so? So und so. Solange die Sünde nicht existierte, brauchten wir in die Gottheit keine Hierarchie. Jetzt haben wir eine Hierarchie. Warum? Weil Gott uns ein Beispiel gibt, was bedeutet, Sohn zu sein. Und du und ich bin Sohn. Wer war Satan oder Luziferus, als die Sünde erschien gegenüber Gott? Es war sein Sohn. Weil so steht in der Bibel geschrieben, Sohn von Adam, Sohn Gottes. Adam ist Sohn Gottes. Adam wurde direkt von Gott geschaffen, ist Sohn Gottes. Luzifer, von wem war er geschafft? Von Gott, er war Sohn Gottes. Wer waren die Engel, die auf der Seite Satans standen? Wer waren die? Sohn Gottes. Und der Vater stand da und niemand konnte ihn verstehen von der Position des Vaters. Habt ihr gesehen, ein Prozess, wo ein Gauner alle möglichen Dummheiten, ich erwähne den Breivik in Norwegen, 77 Leute hat er getötet. Der Vater hat gesagt, besser wärst du nie geboren. Ich stimme nicht überein mit diesem Vater. Habt ihr solche Prozesse, wo das ganze Auditorium, alle, die im Saal sind einverstanden, dass der Richter die größte Strafe aussprechen sollte? Aber gibt es dort im Saal eine oder zwei Personen, die vielleicht nasse Augen haben und hoffen, milde Urteil von dem Richter? Wer sind diese Personen? Mutter und Vater. Ändert etwas? Ich bin, Gott sei Dank, habe ich zwei Kinder, die anständig sind, die in die Gemeinde sind. Aber es gibt viele Fälle, wo nicht so gelaufen ist. Und was machen wir mit diesen Leuten? Wir sagen und wir loben uns und das ist hirnrissig für mich. Manche sagen, naja, der ist kein Adventist. Aber der ist in ein adventistisches Haus gewachsen. Unsere Kinder, die nicht in die Gemeinde geblieben sind, sind katholische Kinder? Oder sind unsere Kinder, die wir eventuell nicht richtig erzogen haben? Sicher wird jemand das Argument geben, Gott hat sicher richtig erzogen, seine Kinder, und trotzdem sind sie weg. Das stimme ich zu. Aber merkt ihr auch etwas anderes? Wenn der Vater und Mutter gläubig sind, meistens sind die Kinder auch gläubig. Meistens. Nicht immer. Nicht immer. Ja? Aber meistens ist es so. Jetzt kommen wir zum Schluss. Was steht noch hier geschrieben? Er wird die Herrschaft übernehmen. Also, die werden ihn nennen. Wie? Wunderbar, Ratgeber, stärker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Da habe ich ein bisschen Probleme mit den Übersetzungen hier, weil in andere Sprachen oder andere Übersetzungen kommt ein bisschen mehr zum Deutung. Kurz zu machen, weil die Zeit ist schon um. Wir sehen Ratgeber. Wer ist ein Ratgeber? Ein Berater. Wer darf ein Berater sein? Der Fachmann ist. Ihr hört und man redet über diese Regierung und sagt man, wir haben nur Idioten dort. Und wird jemand sagen, Mensch, das ist ein brutales Wort. Wobei, es stimmt es. Weil linguistisch die Leute nicht das Wort verstehen. Idiot. Weiß jemand, was Idiot bedeutet? Weil Idiot kommt aus Griechischen und bedeutet kein Fachmann. Wenn ich sage, die ganze Schar dort oben sind Idioten, sage ich keine Dummheit. Weil keiner von denen ist ein Fachmann auf einem Gebiet. Auch wenn einen Professor Dr. Lauterbach heißt. Er hat zugegeben, wie er zu seinem Professur kam und so weiter und so fort. Das sind ganz komische Sachen. Aber gut, lassen wir die politische auf die Seite. Wir sind in dieser Situation. Und auch theologisch gesehen reden wir auch oft von vielen Idioten. Warum? Weil sie keine Fachmänner sind. Die kennen ihren Fach nicht. Die haben die Bibel nicht studiert. Weil ich nehme an, wenn ich rede von Theologie, rede ich in erster Reihe von der Bibel. Wobei heutzutage, wenn man etymologisch das Ganze ausgrabt und schaut, worum es geht, wirst du ganz weg von der Bibel kommen, wenn du ein Theologiestudium machst. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Und das habe ich auch mit Worschek besprochen. Es steht in dem Kurs für Archäologie, auch in Friedensau, auch in Bukarest, auch in Cologne, auch in Newbold. Das Gleiche, nämlich, es ist eine Passage, wo über die Zeit die Rede ist. Im Jahre 4000 bis 10.000 vor Christi. Und ich habe ihn gefragt, woher nehmt ihr diese Zahlen? Woher? Weil andere Universitäten das Gleiche schreiben. Aber das bedeutet unbedingt, dass was andere Universitäten schreiben, entspricht die Wahrheit? Na gut, ich lasse das. Es kommt noch weiter, und damit sollen wir auch abschließen. Haben wir gesagt, ein Berater. Berater ist derjenige, der vom Fach ist. Der weiß Bescheid. Zum Beispiel, ich werde nicht mit meinem Wagen zu einem Deutschlehrer. Oder? Ist einer von euch zu einem Deutschlehrer gegangen mit seinem Wagen und hat gesagt, mein Lieber, du bist so klug, mach was. Was sagt er? Du spinnst, ist nicht mein Gebiet, es gehört nicht zu mir. Wir müssen Fachleute werden. Wir. Auf dem Gebiet der Wahrheitverkündung. Das kommt weiter. Es wird auf seine Schulter die Last. Wie steht geschrieben in Jesaja 53? Hat er auf seine, und was geschah auf Golgatha? Hat er alles auf seine Schulter genommen? Alles klar. Gehen wir weiter. Er redete von Herrschaft. Und da kam das Problem dort. Mensch, wie ist es? War Jesus war König und war auch Hohepriester? Ja. Wie? Wenn ihr die Geschichte Israel liest, wird keiner Israelis dir beweisen oder bestätigen, dass Jesus einmal Hohepriester in Israel war. Aber schaut ihr kurz an, die Passage. Jesus kommt vor dem Hohepriester. Und der Hohepriester lädt manche Gauner da, oder soll ich sie anders nennen? Spielt keine Rolle. Leute, die nicht viel Wert haben. Und die haben bezeugt gegen Jesus. Was macht der Hohepriester? Ihr wisst, oder? Was hat der Hohepriester gemacht? Wer dürfte sich die Kleider reißen? Alle, außer einer. Der Hohepriester dürfte das nicht tun. Wisst ihr, was in Israel das bedeutet, wenn der Hohepriester seine Kleider zerreißt? Dass er das Priestertum dem, der ihm gegenübersteht, überträgt. War Jesus Hohepriester oder nicht? Zweitens, war er König? Wie? Kommt zum Herodes, der war der König, oder? Und Herodes ist so blasphemisch und sagt, ja, du bist der König, oder? Und nimmt seine Robe und sagt, ja, bitteschön. Es war blasphemisch von ihm. Aber für die Geschichte war die Erfüllung der Prophezeiung. Der war König. Ja? Und werden wir später den Pilatus hören, sagend, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Punkt. Und was kommt zum Schluss? Ewiger Vater, Friedenfürst. Er ist derjenige, der letztendlich den Frieden bringt. Wobei wir lesen in das Evangelium auch das Gegenteil. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Frieden zu bringen, sondern Was ist das Schwert? Was ist das Schwert? Das Wort Gottes. Aha, das Schwert muss funktionieren, meine Lieben. Und wofür ist das Schwert da? Aha, und was machen wir mit dem Schwert? Wir sind Friedensleute, Friedensstifter. Wir stecken ganz, wir brauchen das Schwert überhaupt nicht mehr. Wir sind ganz friedlich. Wie schaut das aus, meine lieben Brüder und meine liebe Schwester? Wie schaut mit mir und mit dir aus? Nütze ich noch die Waffen, die in der Bibel stehen? Was sagt? Ich will nur zwei davon erwähnen. Oder drei. Paulus sagt ja, ich habe mich angegürtet. Mit was? Nicht mit einem Riemen. Das war ein Riemen. Aber was bedeutete das? Die Wahrheit. Sagen wir noch die Wahrheit. Wir merken, die Leute nehmen uns nicht mehr ernst. Warum? Weil wir nicht auf alle Gebiete, zum Beispiel diese Sache mit dem Weihnachten ist ein Gebiet, wo die Leute jetzt leicht kontrollieren können. Fast überall wissen die Leute, dass Jesus nicht in Dezember geboren ist. Aber trotzdem, das ist nicht ein Pluspunkt für uns. Wie oder was lernen wir von dieser ganzen Geschichte? Wohin führt die Kutsche? Friedensfürst, was bedeutet, was für ein Frieden ist das? Auf einer Seite sage ich euch, nehmt das Schwert. Auf der anderen Seite sage ich euch, Friedensfürst. Friede bitte, meine liebe Geschwister. Bedeutet das nicht, dass ich morgen zu einem Katholik gehe und sage, mein lieber Katholik, wie du bist, das spielt für mich keine Rolle. Ich nehme dich in den Armen, ich liebe dich. Wie viel ist wahr und wie viel ist Lüge in dieser Sache? Liebst du den Katholik oder nicht? Ja oder nein? Naja, so überzeugend klang nicht, oder? Wie viele von euch lieben die Katholiken? Alle. So wäre richtig, dass wir alle die Katholiken lieben und die alle anderen, spielt keine Rolle, was für eine Nuance sie haben. Wir müssen sie lieben. Und ich darf den Verb so benutzen, müssen. Liebe Geschwister, wir haben etymologisch einige Sachen unter uns so beigebracht, dass wir die Wörter überhaupt, das Verb müssen in die Gemeinde darf nicht ausgesprochen werden, oder? Müssen, darf oder darf ich nicht? Das ist das Problem. Merkt ihr was? Wir bekamen so eine Erziehung, die uns weit von Wort Gottes. Wenn ihr schaut, was in Brüssel passiert, der Satan war sehr klug. Denkt nicht, dass Brüssel da war, um uns ökonomisch besser zu gehen und dass wir alle, die einzige Errungenschaft für das Volk ist, dass wir reisen können ohne Probleme. Aber der Rest sind nur Verluste. Habt ihr bemerkt, was für Gesetze dort gegeben werden? Alle sind gegen den Glauben. Alle sind gegen den Glauben. Ich habe Text von 67. Wie viel ist von 67 bis jetzt? 33 plus 23? 56 Jahre. Text, in dem geschrieben steht, Jesus muss verschwinden aus unserer Geschichte. Was hat das Parlament Europa mit sowas zu tun? Friedensfürst ist Jesus. Und im Grunde genommen, wenn wir diese Etappen schauen, wir merken, es ist nötig, dass Jesus uns berät, weil er ein Fachmann ist. Er ist kein Idiot. Er ist ein Fachmann. Er weiß, was er redet. Und er weiß, auf welchem Weg du gehen musst, dass du die Ewigkeit erreichst. Denn er ist ein liebevoller Vater, der alles tut und das Ganze liegt auf seine Schulter und er bringt dich hin. Und letztendlich zu dem Frieden. Was für ein Frieden ist das? Wir haben Frieden hier. Habt ihr gesehen, Leute, es wurde gefragt, ja, jedes Kind soll etwas malen, was über die Frieden. Einer hat etwas anderes. Und ein Mädchen zeichnete so, wie sie konnte, ein einen kleinen Vogel in einem Nest oben im Sturm. Und das ist Frieden. Genau das müsste auch mit mir und mit dir. Es ist ein vorläufiger Frieden, wenn ich so sagen darf oder formulieren darf, die wir hier haben in Mitte unseren Problemen. Wir sollen friedlich sein, Frieden haben. Wir sollen wissen, wir sind in die Hand Gottes und aus seiner Hand kann niemand uns reißen. Aber der wahre Friede ist nicht hier, sondern kommt. Und so endet die Geschichte Jesus. Und Jesus soll uns diesen Frieden geben. Und wird einer oder andere sagen, Mensch, aber wie kommt das? Habe ich zum Schluss eine kleine Geschichte. Ein junger Mann aus gutem Hause, aus gläubigem Hause, hat von 32 Jahren schon 11 im Gefängnis verbracht. Kam raus, wieder rein. Und der Vater insistierte immer wieder, komm auf uns zu, komm nach Hause, fang ein neues Leben an. Und er sagt, ein bisschen besinnlich, Vater, ich habe euch so viel Schande gemacht, ich kann es nicht mehr bei euch auf dem Dorf, kennt sich jeder mit jeder, wie soll ich bei euch, ich habe euch so zu Schande gebracht, dass ich nicht mehr mich traue, bei euch zu sein. Und immer wieder ein Brief hin, her, und der Vater insistiert an diese Sache, komm mein Junge, komm. Und der Junge steht da, er ist jetzt frei, steigt in den Zug. Aber bevor der in den Zug steigte, schrieb er einen Brief nach Hause und hat gesagt, wenn ihr wirklich so sehr mich liebt und wenn ihr wirklich wollt, dass ich wieder zu Hause sei und ihr schämt euch nicht und meine Wenigkeit, dann bitte in dem Kirschenbaum im Garten, tu dort ein weißes Tuch, dass ich weiß, ihr habt mir vergeben. Und der Zug fährt, sind noch 2-3 Stationen und er kann nicht mehr, steht auf und schaut, wie geht's? Und er wusste, von einem bestimmten Winkel fährt der Zug hinter seinem Garten. Und er wollte sehen, ist der Zug dort oder nicht? Und als der Zug kam und fuhr vorbei, sah er, dass das ganze Baum voll mit weißen Tüchern war. Liebe Geschwister, das ist der Friede Gottes. Das ist das, was Gott mir und dir schenkt. Und das, denke ich, ist das, was er auch bei Geburt Jesu gedacht hat. Er will mir und dir, uns allen, den Frieden geben. Amen. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen Jesu, weil er für uns gestorben ist, weil du ihn vorgesehen hast in deinem wunderbaren Erlösungsplan als Retter für uns. Und dafür wollen wir von ganzem Herzen Danke sagen. Wir danken dir, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Wir danken dir, dass er in Nazareth gelebt hat. Und wir danken dir, dass er auf Golgatha gestorben ist. Wir danken dir, dass du uns die Liebe gezeigt hast. Und wir danken dir, dass wir bei dir jetzt antreten dürfen, dich um Verzeihung zu beten, aber auch um Segen zu beten. Herr, segne du dein Volk. Wir sind schwach, wir sind elend, wir sind blind und bloß, aber du liebst uns. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, lasst uns die Salbe nehmen. Lasst uns die Ratschläge nehmen. Lasst uns den Weg gehen mit dir, so dass wir bald in deine Ewigkeit eintreten dürfen. Wir wissen, Herr, es ist nicht mehr lange und du kommst und wir warten auf dich. Segne du besonders dein Volk, dass wir alle vorbereitet sein können auf dein baldigen Wiederkommen. Wir wollen dich loben und preisen. Segne du auch die Woche, die vor uns steht. Du weißt, es sind Feiertage, die Welt beherrschen. Lasst uns die Möglichkeit haben, von dir zu reden, von dir zu erzählen, deine Wahrheit zu verkünden, so dass du der Sieger bist.
Wir wollen dich loben und preisen für alles, was du uns schenkst. Lass, dass die ganze Woche von dir gesegnet ist und sei gelobt in Ewigkeit im Namen Jesu. Amen.